RD.
Bleibt Joe Biden noch mal 4 weitere Jahre im Weißen Haus? Oder muss er ausziehen und Platz machen für Donald Trump? Das entscheidet sich in fast genau einem Jahr im November 2024. Bis dahin kann noch eine Menge passieren. Schaut man auf die Umfragen, dann sieht es für Biden als Person im Moment aber überhaupt nicht so gut aus. Schaut man dagegen auf die Ergebnisse bei regionalen Wahlen in dieser Woche, dann wird klar, seine Partei, die Demokraten, die können sich sehr wohl durchsetzen mit den richtigen Themen. Ist Biden also der richtige Kandidat? Und wie sieht es eigentlich aus bei Donald Trump? Der ist ja mit mehreren Anklagen und einem Gerichtsprozess gerade sehr beschäftigt, unter anderem in New York, und gleichzeitig auch auf dem besten Weg, Bidens Herausforderer bei der Wahl nächstes Jahr zu werden. Trotz oder sogar eher wegen der Prozesse. Wir reden drüber.
Die Korrespondenten. Reporterleben in Washington. Der Amerika-Podcast von NDR Info.
Hello aus Washington. Ich bin Anne Bartram und bei mir im Studio sind Katrin Brandt.
Hallo.
Und Claudia Sarre.
Hallo.
Und zugeschaltet aus unserem Studio in New York ist Charlotte Voss.
Hallo.
Und für die technische Begleitung ist Marius Güssel bei uns.
Hi.
Zwei Ereignisse haben alle Politikjournalisten hier in den USA diese Woche richtig aufgewirbelt. Zum einen eine ganz schlechte Umfrage für Präsident Biden in den wichtigen Swing States, die bei den Präsidentschaftswahlen ja eigentlich immer den Ausschlag geben, wer am Ende gewinnt. Und zum anderen regionale Wahlen in Bundesstaaten, bei denen es auch um Themen ging, die hier im ganzen Land wichtig sind, über die gestritten wird. Fangen wir erstmal bei der Umfrage von der New York Times an. In 5 von 6 wichtigen Swing States führt Donald Trump aktuell vor Biden mit durchschnittlich 4 Prozentpunkten. Biden hat dabei vor allem bei Wählern unter 30, Latinos, Afroamerikanern und bei der Stadtbevölkerung verloren. Bleiben eigentlich gar nicht mehr so viele andere Gruppen. Alles sehr wichtige Wählergruppen für die Demokraten. Und das sorgt bei einigen in der Partei ja doch ein bisschen für Angst und natürlich auch die Frage, warum. Jasmine Crockett, Demokratin aus Texas, die hat das hier bei CNN dazu gesagt.
It's really scary for me. It talks about how people feel. And when people decide whether they're going to the poll or whether they're not going to the poll, it's all about how you feel in that moment. And so while the facts may not align with their feelings, their feelings are dictating their reality. Their reality is that they said that they feel better or they felt better when Trump was in office.
Also zusammengefasst, quasi eigentlich sei die Lage in den USA ja gar nicht so schlecht, aber den Leuten würde das alles einfach sehr, sehr schlecht vorkommen. Und ja, durch diese gefühlte Wahrheit würden sie sich dann eben lieber für Trump entscheiden, wo gefühlt alles besser war. Was sagt ihr dazu? Stimmt ihr damit überein?
Ja, ich denke tatsächlich, das sind so gefühlsmäßige Zustände. Zum Beispiel spielen ja zwei Gründe immer eine riesengroße Rolle, wenn es um die Politik und die Person Joe Bidens auch geht. Das ist zum einen sein doch relativ hohes Alter. Er wird diesen Monat noch 81. Da machen sich wirklich viele Menschen Gedanken und auch Sorgen darüber, ob er eben nochmal weitere 4 Jahre überhaupt durchhält, sowohl körperlich als auch mental. Und natürlich der andere Grund ist die Wirtschaftslage, die empfinden sie einfach als schlecht. Die Preise sind einfach nach oben gegangen, vor allem bei Lebensmitteln, aber auch Mieten, generell Immobilienpreise, Autopreise, also eigentlich alles, was so mit dem täglichen Leben zu tun hat. Und die Löhne sind eben auch nicht im gleichen Maße gestiegen. Das heißt also, die Leute haben wirklich weniger Geld in der Tasche und dafür machen sie eben Biden verantwortlich.
Aber klingt ja schon so, als wäre die Lage nicht nur gefühlt schlecht für viele, sondern als würde es ja wirklich vielen schlecht gehen. Also ist jetzt diese Zusammenfassung von der Demokratin eben nicht ein bisschen zu einfach gefasst?
Naja, also die Frage ist bei so Wahlen, was traut man denn welchem Kandidaten zu? So, und wenn man sich dann so anguckt, wenn die beiden da gegenübergestellt werden, Trump und Biden, Claudia hat es ja schon gerade gesagt, Inflation ist ein wichtiges Thema beispielsweise, dann wird bei den wirtschaftlichen Fragen Donald Trump einfach mehr zugetraut. Das erleben wir ja schon die ganze Zeit. Der Mann hat, wie wir wissen, möglicherweise Geld, vielleicht aber auch nicht, vielleicht übertreibt das mit seinem Geld, wie auch immer. Aber die Menschen glauben oder viele Menschen glauben, dass der Mann einfach Ahnung von Wirtschaft hat und sich gut auskennt und vielleicht auch das nötige Nassforscher auftreten, um sich am Markt zu behaupten. So, ganz wichtiges Thema, der kann besser Wirtschaft. Nächstes wichtige Thema, die glauben, dass er in Sachen Kriminalität derjenige ist, der härter durchgreift. Die starken Sprüche, die er immer drauf hat, das reicht offensichtlich vielen Leuten für diesen Eindruck, der Mann greift richtig hart durch. Und die gefühlte Kriminalität und auch die echte Kriminalität ist offensichtlich dabei zu starten. steigen. Wir haben hier in Washington D.C. eine hohe Zahl von Morden, von Tötungsdelikten und ähnlichen Sachen. Die Leute haben das Gefühl, sie können nicht mehr auf die Straße gehen beispielsweise. Oder Diebstahl nimmt in ähnlichem Ausmaß zu. Und das andere große Thema ist Einwanderung. Joe Biden wird angekreidet, dass er die Grenze zu Mexiko quasi aufgemacht hat, dass da ungebremst Kriminelle, Vergewaltiger, Menschen mit schlechten Absichten oder auch psychisch gestörte Menschen ins Land strömen und für Unruhe in diesem Staat sorgen. So, und bei all dem glauben sie, dass Trump durchgreift und Biden es nicht hinkriegt. Das sind irgendwie Killer-Argumente.
Jetzt hast du mir ein bisschen Angst gemacht, dir nachher vor die Studiotür zu gehen.
Pass bloß
ja,
auf.
Genau. Aber Claudia, meinst du denn, Biden kann das Ganze noch irgendwie umdrehen? Das ist ja noch ein Jahr Zeit.
Das stimmt. Also das Ganze ist natürlich jetzt erstmal eine Momentaufnahme. Das wird ja auch immer wieder hier von den Analysten betont. Es gab ja auch schon Vergleichbares, zum Beispiel Obama, bei dem sah es ein Jahr vor der Wahl damals auch nicht gut aus. Da waren seine Umfragewerte im Keller. Und wenn ich mich zum Beispiel an die letzte Wahl erinnere, da startete Biden ja wirklich ganz schlecht in Iowa bei der Vorwahl. Da haben wir ihn eigentlich alle schon ausscheiden sehen. Und dann holte er plötzlich total auf in South Carolina. Also das kann tatsächlich alles sich noch total ändern. Und ich nehme mal an, dass Biden jetzt auch einfach so weitermachen wird, denn seine Bilanz bislang war ja eigentlich sehr gut. Er kriegt eigentlich gute Noten bislang für seine Amtszeit, was er alles geschafft hat und angepackt hat auch. Und ich habe jetzt auch gehört, dass er womöglich jetzt im Wahlkampf mal ein bisschen mehr dazu übergehen wird, jetzt Trump zu attackieren. Vielleicht kann er damit noch punkten, wenn er jetzt sozusagen was an seinem Kurs verändern will. Und tatsächlich haben ja auch Wechselwähler dort in diesen Swing States, in dieser Umfrage von der New York Times gesagt, zum Beispiel sollte Trump verurteilt werden, dann würden sie womöglich ihre Meinung ändern, dann würden sie eben nicht Trump wählen, das könnten sie dann doch nicht sozusagen als Verurteilten, sondern dann würden sie eben Biden ihre Stimme geben. Also es kann sich alles tatsächlich noch ändern.
Trump ist ein gutes Stichwort, der hat ja gerade mit seinen ganzen Gerichtsprozessen ziemlich viel zu tun und auch Anklagen. Ein Prozess, der läuft gerade in New York und den, Charlotte, beobachtest du für uns. Kannst du uns noch mal ganz kurz zusammenfassen? Man verliert ja so ein bisschen den Überblick bei sämtlichen Anklagen, die es da insgesamt gibt, unter anderem wegen dem Vorwurf der Wahlmanipulation in New York. Da geht es ja aber um was ganz anderes.
Genau, da geht es um das, was vorhin ja auch schon angesprochen worden ist, nämlich um Donald Trump als Geschäftsmann. Das ist ein Zivilprozess, ihm droht also keine Gefängnisstrafe. Aber dieser Prozess, wenn er verurteilt werden sollte, und danach sieht es ja auch aus, weil der vorsitzende Richter schon gesagt hat im Vorfeld, Trump sei des Betrugs schuldig zu sprechen, der könnte Trump wirklich empfindlich treffen, wenn er zu dieser hohen Geldstrafe, wie ihn die Staatsanwaltschaft fordert, 250 Millionen Dollar stehen im Raum, verurteilt werden sollte. Und vor allem das nächste, worum es geht, ist, ob Donald Trump und seinen Söhnen die Geschäftslizenzen für den ganzen Bundesstaat New York entzogen werden. Und das würde dann ja sein ganzes Familienimperium, seine Trump-Organisation treffen. Und das würde ihn auch sehr im Markt treffen, weil, wir haben es ja schon gehört, er gilt, und so stellt er sich ja auch selber gerne dar, als der erfolgreiche Businessman. Und das würde ihn dann wirklich ziemlich treffen.
Wie erlebst du denn die Stimmung bei diesem Prozess, auch von Anhängern oder Gegnern? Wie machen die da mobil?
Ich war jetzt Montag beim Gericht, da hat Donald Trump ja ausgesagt. Da standen vor dem Gericht tatsächlich nur Trump-Gegner, keine Anhänger. Die Trump-Gegner haben die Generalstaatsanwältin Letitia James mit Sprechchören begrüßt, als sie zum Gericht kamen, haben gerufen, thanks Trish, no one is above the law. Also vielen Dank, dass sie ihn vor Gericht zerrt, weil das ist schon sehr sie. Und niemand stünde eben über dem Gesetz, auch ein Donald Trump nicht. Donald Trump hatte an dem Tag den Hintereingang genommen. Und da wurde es dann hitzig, als er im Gerichtssaal befragt worden ist. Also da haben sich der vorsitzende Richter und er einen ziemlichen Schlagabtausch geliefert. Und Trump wurde auch mehrfach aufgefordert, er solle vernünftig antworten, inhaltsstarke Antworten geben, nicht so nichtssagende Antworten geben. Er solle sich kurz halten. Er wurde darauf hingewiesen, es sei ein Gerichtssaal, keine politische Kundgebung. Seine Anwälte wurden aufgefordert, ihren Mandanten unter Kontrolle zu halten. Und danach ist er dann aus dem Gerichtssaal gekommen und hat also wirklich 2 Minuten einen Monolog in die bereitstehenden Mikrofone abgesendet, muss man schon fast sagen. Das war ein sehr wilder Ritt.
Wir hören mal kurz rein in diesen wilden Ritt von Donald Trump, was er da gesagt hat nach seiner Aussage im Prozess.
To think that we're being sued and spending all this time and money and yet people being killed all over the world, that this country could stop. inflation and all of the other problems that this country has, I think it's a disgrace. And when you look at the numbers, the poll numbers that came out today from the New York Times and CBS, people are sick and tired of what's happening. I think it's a very sad day for America.
Also von den Menschen, die überall auf der Welt sterben über die Inflation, die für ihn guten Umfragewerte, helf mir auf die Sprünge, habe ich noch irgendwas vergessen? Also da war auf jeden Fall eine Menge dabei. Was glaubt ihr denn, helfen solche Auftritte ihm oder ja, helfen die eher so ein bisschen dem Image, ihnen als vielleicht auch so ein bisschen ja Mann von gestern, der ewig an diesen ganzen Prozessen hängt, vielleicht auch ein bisschen wirre Reden hält, helfen die eher quasi seinen Gegnern?
Ich denke, das hilft im Moment sehr, 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 sehr ihm. Also er bestimmt ja im Moment das, was über ihn erzählt wird. Wir sind alle in diesem Prozess nicht dabei und er geht hinterher raus und erzählt, was ihm da widerfahren ist und die Leute, die ihn unterstützen, nehmen ihm das ab. Und wenn wir mal einen Schritt zurücktreten, ist es ja auch eine völlig absurde und auch gefährliche Situation. Wir haben einen Mann, der war mal 4 Jahre lang Präsident, ist dann abgewählt worden, der tritt jetzt wieder an. So, der wird an unterschiedlichsten Stellen gerichtlich verfolgt. Die zivilrechtliche Geschichte, von der Charlotte gerade erzählt hat. Wir haben 2 Verfahren auf Landesebene, wir haben 2 Verfahren auf Bundesebene. Es geht um einen angeblichen Aufstand, den Versuch, eine Wahl umzudrehen. Es geht um Beeinflussung von Wahlmännern. Es geht um Dokumente, die irgendwo gelagert worden sind und ähnliche Geschichten mehr. Wenn ich jetzt ein Anhänger von Donald Trump wäre und ein gesundes oder ungesundes Misstrauen gegenüber staatlichen Institutionen hätte, dann käme mir das natürlich vor, wie ein staatlicher Angriff auf einen sehr populären Politiker, der, weil man ihn an der Wahlurne nicht schlagen kann, jetzt mit den Mitteln eines instrumentalisierten Rechtsstaates aus dem Amt gedrängt werden soll. Das ist nicht schön. Und Trump weiß, wie man sowas spielt und weiß, wie man die Stimmung im Lande bedient. Und da wird es ganz, ganz schwer sein, gegen ihn anzukommen.
Und wir haben es ja auch gesehen bei den letzten Prozessterminen, als er da vor Gericht erscheinen musste. Da hat er ja meistens abends noch mal eine kleine Kundgebung gehalten, im kleineren Rahmen sozusagen ein Bad in der Menge, hat sich feiern lassen und jedes Mal gingen seine Umfragewerte danach nach oben, wo man so eigentlich am Anfang dachte, naja, jetzt ist er ja weg vom Fenster. Nein, genau das Gegenteil war der Fall. Er hat irgendwie die Bühne bekommen und die Umfragewerte stiegen.
Er spielt ja immer so diese Opferkarte, ne? Er stellt sich ja immer als das Opfer des Systems dar, so ein bisschen wie sich vielleicht auch viele seiner Wähler manchmal fühlen als Opfer des Systems, wenn es ihnen dann gerade nicht gut geht. Hier ist aber eigentlich immer so die Frage, was passiert, also wenn das erste Urteil da wäre und wenn also er jetzt verurteilt werden würde, was passiert dann? Gibt es dann diesen Domino-Effekt, dass es so dann irgendwie die Stimmen von ihm wegziehen würde? Und was passiert als Folge des Urteils, wenn er jetzt zum Beispiel in New York verurteilt werden sollte? Was passiert eigentlich mit zum Beispiel Geschäftspartnern? Ziehen die sich zurück? Was werden für Forderungen da unter Umständen laut? Und. Könnte das so eine Welle in Gang setzen, die ihm dann vielleicht doch irgendwann schadet? Aber jetzt schlägt er halt echt erstmal um sich.
Wann ist es denn soweit? Gibt es denn da schon einen genauen Termin?
Genauen Termin gibt es nicht. Die Anklage ist durch mit ihrer Zeugenbefragung. Und ab Montag, 13. November, ist dann die Verteidigung dran mit ihrer Zeugenbefragung. Das ist Stand jetzt, terminiert bis Mitte Dezember ungefähr. Und dann muss der Vorsitzende Arthur Engeron, der ist ja allein entscheidend, es gibt ja keine Geschworenenjury, da muss er sein Urteil fällen.
Schauen wir nochmal auf das andere große politische Ereignis hier in den USA in dieser Woche. Und zwar die Wahlen hier in mehreren Bundesstaaten, in Ohio, Virginia und Kentucky, eigentlich eher konservative Staaten, in denen die Demokraten aber durchaus Erfolge feiern konnten mit einem ihrer wichtigsten Themen, nämlich dem Thema Abtreibung. Fassen wir nochmal kurz zusammen, was ist da rausgekommen und was sagen uns diese Ergebnisse vielleicht auch für die Strategie der Demokraten für nächstes Jahr?
Ja, die Stimmung war natürlich sehr, sehr gut. Also es ist ja viel gejubelt worden in der Nacht zum Mittwoch in Kentucky. Du hast ja schon gesagt, in Virginia und in Ohio vor allem. Es sind nur Landtagswahlen und keine Bundestagswahlen. Und genauso ist das ja hier auch. Virginia hat so um die 10 Millionen Einwohner. Die USA haben 330 Millionen Einwohner und sind sehr, sehr, sehr anders an vielen Stellen als Virginia. Aber in Virginia ging es zum Beispiel darum, dass das Thema Abtreibung eine wichtige Rolle gespielt hat. Der Gouverneur von Virginia, Vorsitzender Glenn Youngkin, ein Mann, der in der republikanischen Szene großes Ansehen und genießt und auch als Kandidat gehandelt wird, wollte einen Kompromiss vorschlagen in dieser aufgewühlten Debatte um das Thema Abtreibung und meinte, man könnte doch versuchen, alles jenseits der 15. Woche zu verbieten und fand das eine gute Idee. Wir wissen in Deutschland, das wäre undenkbar. Wir haben andere, kürzere Regelungen bei uns. Aber die Menschen wollten das nicht, sondern sie haben ihm diesen Vorschlag um die Ohren gehauen und haben dafür gestimmt, dass die Demokraten in beiden Kammern des Hauses jetzt die Mehrheit haben. Also Glenn Youngkin kann eigentlich gar nicht mehr regieren, weil die Leute wollen, dass das Thema Abtreibung weiterhin so frei gehandhabt wird, wie es bisher war. Und das war in Ohio ähnlich und in Kentucky auch ähnlich. Also der Wunsch, dass der Staat den Frauen nicht reinregiert, was sie mit ihrem Körper machen, der ist über alle Parteigrenzen hinweg ausgeprägt.
Aber es zeigt ja schon, dass das Thema Abtreibung durchaus ziehen kann bei solchen Wahlen. Ist das etwa auch etwas, worauf die Demokraten dann im nächsten Jahr vielleicht noch stärker setzen werden? Wenn das Menschen offensichtlich so sehr mobilisiert, dass selbst in eher konservativen Bundesstaaten sie damit gewinnen können?
Ja, sie setzen ja jetzt schon darauf und wir haben es ja auch bei der Zwischenwahl gesehen, da war das ja auch schon ein großes Thema. Das war ja genau in dem Jahr, nachdem der Supreme Court das Grundsatzurteil, das Recht auf Abtreibung gekippt hatte. Also auch damit haben sie ja damals die Wahlen, zumindest die Mehrheit im Senat gewonnen und die rote Welle verhindert. Das wird sicherlich jetzt auch weiterhin Teil ihrer Wahlkampfstrategie sein. Aber ich nehme mal auch an, dass die Republikaner sich das Thema zu eigen machen werden. Und ich habe gestern Nikki Haley gehört. Und die ist ja auch durchaus versucht, sich da um Mäßigung bei diesem Thema. Also auch die Republikaner haben die Wichtigkeit dieses Themas erkannt und versuchen da vielleicht in Teilen auch so eine Gratwanderung, sage ich mal so, hinzubekommen.
Genau, du spielst damit an auf die Debatte der Präsidentschaftsbewerber bei den Republikanern, wo man ja aber so ein bisschen das Gefühl hat, die bewerben sich dort eher um den zweiten Platz hinter Donald Trump, wenn man sich die Umfragen anguckt. Die Frage nach den Chancen der anderen Bewerber kommt gleich. Also Katrin, bitte dich da auch noch die Spannung rausnehmen, schon vorher, okay, bevor du jetzt irgendwas dazu sagst. Denn ich wollte nochmal zurückkommen auf die Wahlen diese Woche. Da hat ja unter anderem auch der republikanische Gouverneur Glenn Youngkin diesen Vorschlag gemacht zum Thema Abtreibung. Wir haben eben schon drüber gesprochen. Und Glenn Youngkin, der galt ja für viele bei den Republikanern, die diesen Trumpismus eher ablehnen wollen und sich wieder eine andere Art von Konservativismus in diesem Land wünschen, als so eine Art Hoffnungsfigur. Ist das jetzt durch seine, Niederlage, nicht persönliche, aber zumindest für seine Partei dort Geschichte und damit vielleicht ein Mann bei den Republikanern, der die Partei wieder ein bisschen mehr Richtung Mitte führen könnte, politisch tot?
Nein, dazu ist er einfach auch zu jung und dazu ist dann doch nicht genug passiert, behaupte ich jetzt mal. Also er hat es nicht geschafft, was er angekündigt hat. Er wollte in Virginia durchregieren. Dazu hätte er eben eine Mehrheit im Abgeordnetenhaus und im Senat haben müssen. Die sind ihm beide flöten gegangen. Da hat er jetzt ordentlich eine auf die Mütze gekriegt. Also er ist entzaubert, das muss man ganz klar so sagen. Aber er bleibt natürlich von seinem Auftreten her ein gefälliger Politiker, der sich gut darstellen kann, der auch die entsprechende konservative Agenda hat. Er wollte ja viel machen, auch in Schulen, Cancel Culture und konservative Inhalte in Schulen ist ein ganz großes Thema in Virginia beispielsweise. Also der hat schon die richtige Ausrichtung. Er hat es aber jetzt nicht geschafft, in diesem Bundesstaat sich so zu profilieren. In Virginia, muss man wissen, kann man nur 4 Jahre Gouverneur sein. Also er braucht auch dringend eine Anschlussbeschäftigung, weil in 2 Jahren ist seine Amtszeit rum. Das hätte ganz gut gepasst so für seine nächste politische Laufbahn. Aber er hat sich jetzt gezeigt. Von dem wird man noch hören.
Bei der nächsten Präsidentschaftswahl aber wahrscheinlich wohl nicht, denn da sieht es aktuell so aus, als ob Donald Trump uneinholbar vorne liegt in den Umfragen, zumindest für die Nominierung in seiner eigenen Partei. Haben denn die anderen Bewerber überhaupt noch eine Chance oder sind diese ganzen Debatten, die wir da sehen auf den Fernsehsendern von den Republikanern um die Nominierung, bei denen Trump ja nicht teilnimmt, weil er eben meint, er ist sowieso schon so weit oben in den Umfragen, dass er das gar nicht mehr nötig hat?
Das stimmt, ja. 58% hat er mittlerweile. Das ist wirklich uneinholbar. Ron DeSantis, die Nummer 2 hinter ihm, hat nur 14%. Da sieht man mal, was das für eine Riesenkluft ist. Also er müsste tatsächlich ausscheiden aus dem Rennen, aus irgendwelchen Gründen.
Aber dann käme man auch nicht auf über 50, wenn man alle zusammenzählt. Ne?
Na gut, aber die Trump-Zustimmer müssten sich ja dann auf das andere Bewerberfeld vielleicht verteilen. Ja gut, aber dem ist ja auch nicht so. Und es sieht ja auch nicht so aus, als würde er davor ins Gefängnis kommen oder ja, insofern klar, also die laufen sich jetzt warm, also es läuft ja jetzt auf einen Showdown hinaus zwischen Nikki Haley und Ron DeSantis, die beiden haben die Nase vorn, aber sie laufen sich jetzt warm vielleicht für andere politische Ämter, also in der Zukunft. Sie wollen natürlich ihren Bekanntheitsgrad erhöhen oder zum Beispiel auch ein Ministeramt dann haben in einer zukünftigen konservativen Regierung, wobei es sind ja eigentlich alles sehr Trump-Kritiker, insofern weiß ich nicht, ob sie bei ihm dann noch einen kleinen Posten kriegen könnten, aber
vielleicht macht Trump ja Vivek Ramaswamy zu seinem Running Mate, zu seinem Vizepräsidenten. Das wäre ja eine schöne Kombination. Die vertragen sich bestimmt gut. Jetzt gehe ich mir den Mund mit Seife ausspülen.
Genau. Nee, also genau, die haben eigentlich keine Chance mehr. Es geht jetzt erstmal, sie müssen aber trotzdem dieses Prozedere durchmachen und ihnen persönlich geht es einfach darum, sich zu profilieren.
Ja. Genau. Auf der anderen Seite sieht es ja aus, als wäre alles geritzt. Joe Biden hat gesagt, er will nochmal. Ernsthafte Gegenkandidaten in seiner eigenen Partei hat er nicht. Aber trotzdem, wir haben am Anfang schon drüber gesprochen, so wirklich beliebt ist er nicht und könnte durchaus oder gilt schon auch als Risiko dafür seine Partei, wenn er wieder antritt, dass Leute ihn wegen der schlechten Wirtschaftsdaten oder der gefühlten schlechten Lage, wie auch immer man die bewerten mag, nicht wählen, aber natürlich auch wegen seines Alters. Die Frage an euch: Ist er der richtige Kandidat?
Ja, Katrin und ich haben eine sehr gegensätzliche Meinung dazu.
Das ist immer gut, wenn man Leute mit unterschiedlichen Meinungen hat.
Genau, und zwar bin ich der Meinung, wie auch die meisten Amerikaner übrigens, Katrin.
Das ist jetzt kein Argument, das überzeugt mich gar nicht.
Doch. 77% der Amerikaner finden, dass er womöglich nicht der geeignete Kandidat ist, weil er eben doch schon, ich sag's jetzt einfach mal, zu alt ist. Oder sie finden zumindest, dass er zu alt ist und deswegen nicht geeignet ist. Und das stimmt ja tatsächlich. Er hat vielleicht nicht das nötige Charisma, das zum Beispiel ein Obama hatte, der eben dann die letzten unentschlossenen Wähler dann doch noch im letzten Moment dazu bringt, entweder zur Wahl zu gehen, das ist ja schon mal wichtig, also hohe Wahlbeteiligung, oder eben dann im Zweifel, wenn sie unentschlossen sind, eben ihm auch dann die Stimme zu geben. Wenn man nämlich so ein bisschen enttäuscht ist von seinem Kandidaten, geht man eventuell eben nicht hin und das würde ihm sozusagen am Ende schaden.
Tja, also ich finde dieses Joe Biden Zitat immer ganz amüsant, wenn er sagt, vergleicht mich nicht mit dem Allmächtigen, vergleicht mich mit der Alternative. Also man darf von Joe Biden natürlich nicht zu viel erwarten. Er ist ein älterer Herr. In Deutschland läuft das, glaube ich, schon unter der Definition hochbetagt, wenn er diesen Monat 81 wird. Aber mir ist das ehrlich gesagt egal, ob der wackelt, wenn er eine Treppe runtergeht oder nicht. Ich habe einfach ein gutes Gefühl, wenn dieser Mann beim nächsten G7 oder G20-Gipfel mit Menschen am Tisch sitzt, die alle ein Interesse haben, nämlich diese Welt zusammenzuhalten und zu verhindern, dass Autokraten andere Länder überfallen, andere Menschen unterjochen, dass Terrorgruppen versuchen, ihr Mütchen zu kühlen oder ihre Geschichte aufzuarbeiten mit Hilfe von Massakern an unschuldigen Zivilisten. Da finde ich Joe Biden der richtige Mann am richtigen Ort. Und ich habe noch niemanden getroffen, der mir gesagt hat, dass wenn er mit ihm am Tisch sitzt, das Gefühl hätte, da sitzt einer, der nicht mehr alle Murmeln zusammen hat. Sondern klar, er geht wackelig und er spricht manchmal schluffig. Das kann was mit seiner früheren Stotterei zu tun haben. Das kann auch mit anderen Sachen zu tun haben. Aber dass dieser Mann präsent ist und klar ist und einen Plan hat und der Einzige ist, den ich hier in den USA sehe, der genau verhindern kann, dass wir in einen nächsten größeren Konflikt reinrasseln, davon bin ich sehr überzeugt.
Charlotte, du sitzt ja in New York, also quasi demokratisches Stammland. Wie sieht's aus? Was meinst du? Schadet oder nützt Biden dort seiner Partei eher?
Ja, ich finde das, was Katrin gesagt hat, bin ich auch tatsächlich so der Ansicht, messt mich an der Alternative, würde ich auch zustimmen, unbestritten die anderen Punkte, die genannt worden sind. Aber es dreht sich auch hier so ein bisschen der Wind, auch im Nordosten. Wobei ich immer noch glaube, tatsächlich abgerechnet wird zum Schluss am Wahltag. Also wer weiß, was wir wirklich dann da noch erleben.
Ja, wir bleiben auch mal vorsichtig, denn tatsächlich in einem Jahr kann noch viel passieren. Vielen, vielen Dank, Charlotte. Dankeschön auch an Katrin und Claudia und Marius in der Technik. Die ganze Folge zum Nachhören gibt es unter ndr.de/diekorrespondenten oder in der ARD-Audiothek, genau wie die Podcasts der anderen ARD-Auslandsstudios. Ich bin Arne Bartram und sage Bye-bye aus Washington.
Die Korrespondenten. Reporter leben in Washington. Der Amerika-Podcast von NDR Info.
wahnsinnig voll, quasi kein Durchkommen. Aber ich stehe jetzt vor dem berühmtesten Gemälde der Welt.
Ihr musstet lange warten, aber nun ist es soweit. Wir sind zurück mit Kunstverbrechen. Ab dem 7. November heißt es wieder True Crime meets Kultur. Dann startet nämlich unsere zweite Staffel von Kunstverbrechen, dem True Crime Podcast von NDR Kultur. Wieder mit mir, Torben Steenbuck, und mir, Lenore Lötsch. Wir haben lange recherchiert, waren viel unterwegs und sind für Kunstverbrechen dieses Mal sogar noch einen Schritt weiter gegangen. Wir nehmen euch mit auf Kunstverbrecherjagd ins Ausland.
Ich bin früh morgens am Charles de Gaulle Airport in Paris gelandet und bin direkt in die Stadt gefahren.
As a matter of fact, I'm standing outside of your office. So, is he maybe there?
In der zweiten Staffel rollen wir 5 neue spannende Fälle für euch auf. Es wird um den wohl spektakulärsten Fall von Hehlerei mit einer archäologischen Raubgrabung gehen. Dafür nehme ich euch auch mit auf einen illegalen Trip mit 2 Schatzsuchern.
Also ich weiß, in Lübeck, da haben sie von Bekannten die Reifen zerstochen. Also so weit geht der Futterneid, ne? Der Konkurrenz.
Wir treffen einen der größten Betrüger im deutschen Kunstgeschäft, der mal in den höchsten Kreisen unterwegs war und dann tief gefallen ist, weil er verraten wurde.
Wenn ich dich das nächste Mal sehe, gibt's eins in die Fresse.
Wir sind auf bisher unentdeckte Spuren in einem faszinierenden Fälschungsskandal gestoßen.
Ich mache jetzt auf und in der Kiste enthalten sind ganz viele Skizzen.
Es wird auch wieder tief in Akten zu den Kunstdelikten geblättert.
Okay, hier sind sie, Lenore, die Akten zu dem Fall aus dem französischen Nationalarchiv.
Du hast sie echt dabei? Das ist für mich wie Geburtstag.
Ihr bekommt in der neuen Staffel Kunstverbrechen also wieder spannende True-Crime-Fälle. Ohne Mord und Totschlag, aber dafür mit ganz viel Kunst. Ihr könnt alle bisherigen Folgen von Kunstverbrechen in der ARD-Audiothek hören. Abonniert hier am besten direkt den Podcast, damit ihr keinen unserer kommenden Fälle verpasst.